Brothers and sisters, we
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Feierzeit des Bildungswesens der Kirche für die jungen Erwachsenen willkommen. Wir sind heute Abend im Marriott Center sowie in Pfeilzentren und Institutsgebäuden in verschiedenen Ländern zusammengekommen. Ich bin Robert Rowley, Präsident des Price Brigham Young Universität 3. Wir begrüßen Schwester Judy B. Beck, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, und freuen uns, dass ihr Mann Ramon Sie heute Abend begleitet. Schwester Beck wird später noch als die heutige Sprecherin vorgestellt. Wir sind auch froh, dass Elder Cecil O. Samuelson Jr. vom 1. Kollegium der 70er, Präsident der Brigham Young Universität, und seine Frau Sharon, Elder W. Rolf Kerr, emeritierter 70er und Beauftragter für das Bildungswesen der Kirche, und seine Frau Janine, Schwester Susan W. Tanner, Präsidentin der jungen Damen, und ihr Mann John, Schwester Cheryl C. Land, die Präsidentin der PV, und ihr Mann John, Elder W. Grant Bangerter, emeritierter 70er, und seine Frau Jerry, über die wir uns besonders freuen, da es Schwester Becks Eltern sind, Elder Russell T. Osgothorpe, für die Pfähle an der BYU zuständiger Gebiet 70er, und seine Frau Lola, Gary K. Moore, Administrator des Seminarprogramms und des Religionsinstituts, und seine Frau Linnell, sowie Roger G. Christensen, Assistent des Bildungsbeauftragten und Sekretär der Ausschüsse, und seine Frau Christine bei uns sind. Außerdem freuen wir uns, auf dem Podium weitere CES-Administratoren sowie Präsidenten der Studentenpfähle der BYU und des Orem College mit ihren Frauen sowie auch meine Frau Catherine begrüßen zu können. Diese Fireside wird über Satellit und das Internet an die jungen Erwachsenen bis etwa 24 Jahre in Nordamerika und in vielen weiteren Teilen der Welt übertragen. Sie wird für die Ausstrahlung und für den späteren weltweiten Vertrieb in mehrere Sprachen übersetzt. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass am Sonntag, dem 4. Mai 2008, Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel bei der Fireside sprechen wird. Shinji Inagi hat uns an der Orgel mit dem Vorspiel erfreut und begleitet nun den Gesang. Wir singen jetzt gemeinsam unter der Leitung von Ben Gardner das Lied Kommt ihr Kinder Gottes, Nummer 31 im deutschen Gesangbuch. Danach spricht Thomas Beck das Anfangsgebet. Nach dem Anfangsgebet singt der Chor des Religionsinstituts aus Ephraim, Sehet ihr Völker. Die Leitung hat Greg Booth, die Begleitung übernimmt Sarah Grass.
Father in heaven.
Unser Vater im Himmel, wir sind dankbar für diesen wunderbaren Sabbattag und dass wir die Gelegenheit haben, hier zu sein, um mit dem guten Wort und dem Geist genährt zu werden. Wir bitten dich um deinen Segen, dass wir aufmerksam sein können und dass wir die Botschaften von dieser Versammlung mitnehmen können, die wir lernen sollen, und dass wir sie in unser Leben aufnehmen. Wir bitten dich um deinen Segen, dass wir das Sündopfer deines Sohnes Jesus Christus immer annehmen, dass wir diese Bedeutung erkennen und dass wir immer würdig sind, den Geist bei uns zu haben, dass wir uns auf die Eingebungen verlassen können, wenn wir Entscheidungen treffen. Bitte segne uns für diese Versammlung, dass wir auf die Botschaften achten, die wir hören, und wir sagen diesem Namen Jesu Christi Amen.
The conclusion of Sister Beck's
Remarks. Nach Schwester Becks Ansprache singt der Chor das Lied Hoch auf des Berges Höhen. Die Leitung hat Joe Scholes, für die Begleitung sorgt Anna Nielsen. Das Schlussgebet spricht dann Janie Dowse. Ich freue mich, Ihnen nun die heutige Sprecherin vorstellen zu dürfen. Julie Wangerter Beck wurde in Salt Lake City geboren. Sie kann sich noch gut an ihre früheste Kindheit erinnern, als ihr Vater über die brasilianische Mission präsidierte. So wuchs sie im Missionsheim im Herzen von Sao Paulo in einer Atmosphäre auf, die von der Missionsarbeit geprägt war. Als sie mit 9 Jahren nach Utah zurückkehrte, sprach sie fließend Portugiesisch und hatte bereits eine große Liebe zum Evangelium Jesu Christi entwickelt. Die nächsten Jahre lebte sie in Granger, wo sie außer mit ihren 10 Geschwistern vor allem mit zahlreichen Cousinen und Cousins Umgang hatte. Als sie im Highschool-Alter war, zog ihre Familie nach Alpine um, wo ihre Eltern Jahre zuvor eine Farm gekauft hatten. Während ihres zweiten Studienjahres am Dixie College lernte sie ihren heutigen Ehemann Ramon kennen, der aus Alpine stammt. Die beiden schlossen am 28. Dezember 1973 im Salt Lake Temple die Ehe. Schwester Beck und ihr Mann erwarben Hochschulabschlüsse an der BYU. Schwester Beck war in sämtlichen Hilfsorganisationen der Kirche tätig und darüber hinaus im Scout-Programm. Bevor sie bei der letzten Frühjahrsgeneralkonferenz als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung berufen wurde, war sie erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Im Rahmen ihrer Aufgaben gehört sie dem Bildungsausschuss der Kirche, dem Treuhänderausschuss für die Schulen und Universitäten der Kirche, dem Führungskomitee für Wohlfahrt sowie dem Rat für den ständigen Ausbildungsfonds an. Schwester Beck hat 3 Kinder und 10 Enkelkinder. Schwester Beck sieht ihre größte Freude darin, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und dem Herrn zu dienen. Schwester Beck.
Danke, Präsident. Vielen Dank auch an den Chor. Jeder, der in diesem Chor singt, hat es sich dafür zur Aufgabe gemacht, ein persönliches Ziel zu erreichen. Und ich bedanke mich für diese persönliche Vorbereitung. Es ist mir eine Ehre, zu Ihnen zu sprechen. Sie sind ein königliches Geschlecht, auserwählt vor der Grundlegung der Welt, um in dieser Zeit hervorzukommen und ein wichtiges Werk zu tun. Im Rahmen meiner kirchlichen Aufgaben bin ich schon vielen von Ihnen begegnet. Sie sind kluge, gute Menschen, die mich sehr beeindruckt haben. Ich sehe sie förmlich vor mir, wie sie überall auf der Welt zusammengekommen sind, von den Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien und anderen Ländern in Südamerika bis zu den Philippinen, Japan, Korea und vielen Ländern in Europa. In der Dominikanischen Republik habe ich einmal erlebt, wie zu einer Versammlung ganze Wagenladungen mit jungen Leuten eingetroffen sind. Im Buch Mormon erfahren wir, dass das gesamte Volk des Herrn, also Sie, eine hoffnungsvolle Zukunft vor sich hat, wenn die heranwachsende Generation zum Evangelium Jesu Christi bekehrt ist und ihre Bündnisse hält. Wenn aber die heranwachsende Generation kein Zeugnis erlangt und ihre Aufgaben nicht übernimmt, dann verlieren die älteren, die treueren Mitglieder des Volkes den Mut. Danke, dass Sie ein so gutes Leben führen und mir und vielen anderen eine so hoffnungsvolle Zukunft schenken. Wir sind heute vor allem deshalb hier, weil wir ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi haben. Hätten wir dieses Zeugnis nicht, wäre es nicht sinnvoll, meine Ansprache überhaupt fortzusetzen. Ich weiß, dass Sie einen festen Glauben an den himmlischen Vater haben, an den Erlöser und an die Propheten der letzten Tage. Sonst hätten Sie sich nicht die Mühe gemacht, diese Versammlung zu besuchen. Wenn wir wissen, dass das wiederhergestellte Evangelium wahr ist, nehmen wir es voll und ganz an, nicht nur die Teile, die uns zusagen. Wir glauben an den Plan des himmlischen Vaters und an alles, was die Propheten und Apostel uns gelehrt haben. Ich weiß, wenn Sie heute Abend mit offenem und gebeterfülltem Herzen zuhören, dann wird der Geist jeden von Ihnen etwas Wichtiges lehren, was Sie allein betrifft. Als ich nachgedacht und zum Herrn gebetet habe, um zu erfahren, was ich Ihnen heute Abend sagen soll, sind meine Gedanken immer wieder zu meinen 79 Nichten und Neffen gewandert. Ich habe sie begleitet und mit ihnen gesungen und ich habe ihr Zeugnis gehört. Ich liebe Sie alle sehr. Ich weiß, dass Sie alle den Wunsch haben, etwas Gutes in der Welt zu bewirken, um mit Ihrem Leben etwas zu erreichen. 22 meiner 79 Nichten und Neffen sind junge Erwachsene in ihrem Alter. 11 von diesen 22 sind derzeit auf Mission oder haben eine Mission erfüllt und weiter bereiten sich auf eine Mission vor. Manche bereiten sich auf die Ehe vor. Manche haben ihre Ausbildung abgeschlossen und suchen ihren Platz in der Welt. Alle haben sich weitergebildet oder sind gerade dabei. Diese Gruppe meiner Nichten und Neffen hat einzigartige Gaben und manche von ihnen haben auch Krankheit und Unglücksfälle erlebt. Da ich weiß, dass meine Nichten und Neffen in vielerlei Hinsicht repräsentativ sind für Sie alle, habe ich bei der Vorbereitung meiner Botschaft an Sie gedacht. Wenn ich an meine Nichten und Neffen denke, denke ich an sie alle. Jeder von ihnen war schon einmal in der gleichen Situation wie meine Nichten und Neffen. Ist es gerade oder wird es einmal sein? Ich habe nach Inspiration getrachtet, wie ich auf einige ihrer Fragen eingehen kann und ich hoffe damit, auch Ihnen allen helfen zu können. Stellen Sie sich heute Abend einfach vor, Sie gehörten zu unserer Familie. Ich spreche zu Ihnen als Ihre Tante, die Sie liebt und sich um Sie sorgt. Hintergrund dieser Ansprache sind die Geschichte Abrahams und die Segnungen, die er vom Herrn empfing. Auch der Prophet Abraham hat den Lebensabschnitt erlebt, in dem sie sich gerade befinden. Darüber lesen wir in der köstlichen Perle. Im Land der Chaldäer, am Wohnsitz meiner Väter, sah ich, Abraham, dass es für mich nötig war, einen anderen Ort als Wohnsitz zu erlangen. Für Abraham war es nun an der Zeit, auszuziehen und als Erwachsener sein eigenes Leben zu beginnen. Er sagte, er sei ein Nachfolger der Rechtschaffenheit und wünschte sich, mehr Erkenntnis zu besitzen und ein Vater vieler Nationen zu sein, ein Fürst des Friedens. Er wusste, dass er mehr Glück und Frieden und Ruhe erlangen konnte, als er im Moment hatte. Abraham trachtete nach diesen Segnungen. Er wollte sie wirklich erlangen. Der Herr sagte zu Abraham, ich werde aus dir eine große Nation machen und ich werde dich über die Maße segnen und deinen Namen unter allen Nationen groß machen. Und du wirst deinen Nachkommen nach dir ein Segen sein, dass sie in ihren Händen diesen geistlichen Dienst und dieses Priestertum zu allen Nationen tragen. Und ich werde sie durch deinen Namen segnen. Denn alle, die dieses Evangelium empfangen, werden nach deinem Namen genannt werden und werden deinen Nachkommen zugezählt werden und werden aufstehen und dich als ihren Vater preisen. Und ich werde die segnen, die dich segnen, und die verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir und in deinen Nachkommen werden alle Familien der Erde gesegnet sein, ja, mit den Segnungen des Evangeliums, und das sind die Segnungen der Errettung, ja, des ewigen Lebens. Dieser Bund wurde durch Joseph Smith im Abschnitt 132 des Buches Lehre und Bündnisse noch einmal bekräftigt. Diese Segnungen, nämlich mehr Glück, Frieden und Ruhe, sind die Segnungen, die jeder von uns erlangt, wenn wir im Heiligen Tempel Bündnisse schließen und eine ewige Familie gründen. Ihr patriarchalischer Segen zeigt Ihnen Ihre Abstammung von Abraham auf. Die Führer der Kirche sprechen zu den jungen, alleinstehenden Erwachsenen oft darüber, dass sie nach diesen Segnungen trachten sollen, die nur erlangt werden können, wenn man eine ewige Familie gründet. Jeder von ihnen weiß, dass ihr künftiges Glück, ihr ewiger Fortschritt und das Wachstum des Gottesreiches hier auf der Erde davon abhängen, dass sie eine starke und glückliche ewige Familie aufbauen. Die meisten von ihnen haben als treue Heilige der letzten Tage der heranwachsenden Generationen ein Zeugnis davon, dass sie heiraten und eine Familie haben sollen. Sie wissen, dass sie die Segnungen Abrahams nicht vollständig empfangen können, wenn sie alleinstehend sind. Aber die meisten von ihnen werden nicht morgen heiraten. Ja, die meisten von ihnen haben noch keine Ahnung, wen sie einmal heiraten werden. Wenn wir also davon sprechen, dass sie heiraten sollen, rufen wir vielleicht ein wenig Enttäuschung hervor, weil dieser wichtige Bestandteil ihres ewigen Fortschritts nicht nach ihrem Zeitplan verwirklicht wirkt. Das erinnert mich an ein Erlebnis meines Mannes. Er spielte damals in der Basketballmannschaft seiner Schule. Sie hatten sich gut vorbereitet und fuhren zur Sporthalle der gegnerischen Mannschaft. Sie waren körperlich und geistig bereit, ihren Gegner zu schlagen. In der Umkleidekabine feuerte der Trainer sie noch einmal an. Voller Energie und Selbstvertrauen rannten sie auf die Tür zu, die zum Spielfeld führte. Sie war verschlossen. Die Spieler prallten aufeinander und gegen die Tür und verloren in der Umkleidekabine alle Energie, bevor das Spiel überhaupt begonnen hatte. Manchmal denke ich, dass genau das mit ihnen geschieht, wenn wir zu ihnen über Ehe und Familie sprechen. Wir ermuntern sie, sich über ihre Möglichkeiten zu freuen, aber in Wirklichkeit haben sie vielleicht das Gefühl, gegen eine verschlossene Tür zu rennen. Sie brauchen aber ihr Leben nicht mit Warten und Zweifeln zu verbringen. Sie brauchen den Schwung und die Begeisterung nicht zu verlieren, die sie jetzt haben und die auch der Herr braucht, um sein Reich aufrichten zu können. Konzentrieren wir uns also auf die Bereiche, wo sie jetzt aktiv werden können. Diese vier Bereiche können der Schlüssel sein, mit dem sie die Tür zu den Segnungen Abrahams aufschließen können. Dienen Sie Ihren Mitmenschen. Lassen Sie andere am Evangelium teilhaben. Wirken Sie bei der Tempelarbeit und der Genealogie mit. Bereiten Sie sich auf Ihre Zukunft vor. Wenn Sie das alles tun, ermöglichen Sie dem Heiligen Geist, Ihr Begleiter zu sein. Es führt dazu, dass Sie sich an den richtigen Orten aufhalten und zusammen mit den richtigen Menschen das Richtige tun. Und es kennzeichnet Sie als Jünger Jesu Christi. Wenn sie sich gemeinsam mit Gleichaltrigen in diesen vier Bereichen betätigen, lernen sie Menschen kennen und schließen sie Freundschaften, und in diesem Umfeld finden sie vielleicht jemanden, den sie im Tempel heiraten und mit dem sie eine ewige Familie gründen. Sprechen wir zunächst davon, wie sie dienen können. Als Teenager und junger Erwachsener ist man meist sehr mit sich selbst beschäftigt. So viele Entscheidungen sind zu treffen, da ist es leicht, nur an sich selbst zu denken. Als Tante, die sich um sie sorgt, würde ich sie als erstes auffordern, sich selbst zu vergessen. Vielleicht sollten sie weniger Zeit mit reiner Unterhaltung verbringen, wenn sie doch Wege finden können und sollen, einem anderen Menschen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Der schnellste Weg, Freunde zu finden, Glück zu finden, Dankbarkeit zu empfinden und den Geist bei sich zu haben, ist, auf die Knie zu gehen und den Herrn zu fragen: Wer braucht heute meine Hilfe? Und dann fängt man an zu helfen. Vor kurzem sah ich einen Film über zwei junge Männer in ihrem Alter, die um 1800 in England lebten. Sie fragten sich: Wer braucht meine Hilfe? Sie hatten die Schrecken des Sklavenhandels gesehen und waren zu der Überzeugung gelangt, dass sie die Welt verändern konnten, indem sie den Sklavenhandel abschafften. Das schien nun wirklich ein absolut unmögliches Dienstprojekt zu sein. Es würde bedeuten, die gesamte Wirtschaft ihres Landes zu verändern, ganz zu schweigen von den gesellschaftlichen und ethischen Normen. Aber diese Männer sagten: Wir können das schaffen. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie so jung waren, dass sie gar nicht wussten, dass sie es nicht schaffen konnten. Es dauerte einige Zeit, das Projekt zu vollenden, aber schließlich erwiesen sie der Menschheit diesen großen Dienst. Auch heute gibt es in jedem Land der Welt viele wichtige Projekte, die ihre Energie und ihren Weitblick gebrauchen können. Überall auf der Welt müssen Städte und Parkanlagen gesäubert werden. Schulen und Waisenhäuser müssen gebaut und von ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden. Regierungen müssen darin unterstützt werden, richtigen Grundsätzen zu folgen. Sie haben die mentale, seelische und körperliche Kraft, dies zu vollbringen. In der Weltgeschichte haben oft junge Menschen Bedeutendes vollbracht. Sie können als Einzelne ihren Beitrag leisten oder sich gebeterfüllt im Rahmen ihrer Berufung zusammentun, als JAE-Gruppe in der Gemeinde, als Institutsgruppe in der VV und in den Kollegien des Priestertums. Sie können etwas Gutes in dieser Welt bewirken. Die meisten Gelegenheiten, anderen zu dienen, gibt es in unmittelbarer Nähe, innerhalb der Familie oder der Gemeinde. Sie sind jetzt alt genug und reif genug, die Führung zu übernehmen, um solche Aktionen zu planen und zu organisieren. Sie wissen auch, wie sie Antwort auf ihre Gebete erhalten, um zu erfahren, was der Herr von ihnen erwartet. Wenn sie den Blick nach außen richten, ist der Geist mit ihnen und führt sie in all den weitreichenden Entscheidungen ihres Lebens, denn rechtschaffenes Dienen wird immer vom Geist begleitet. Sie werden nicht die geringste Mühe haben, Möglichkeiten zum Dienen zu finden. Wenn sie gemeinsam mit Gleichaltrigen ihren Mitmenschen dienen, entwickeln sie gute Freundschaften und haben positive soziale Kontakte. Da sie neue Freunde finden, ist es auch wahrscheinlicher, dass sie einen Ehepartner finden, mit dem sie eine ewige Familie gründen. Zweitens, lassen Sie andere am Evangelium teilhaben. Diese Welt ist voller Menschen, die die gute Nachricht des Evangeliums noch nicht kennen. Sie sind die Gruppe, die in besonderer Weise dazu beitragen kann, dass Rechtschaffenheit und Wahrheit über die Erde fegen. Einige von Ihnen gehören zu den Missionaren, die als erstes mit der Anleitung verkündet mein Evangelium arbeiten konnten. Vor diesem Hintergrund sollten diejenigen, die sich auf eine Mission vorbereiten, zu den fähigsten Missionaren gehören, die die Welt je gesehen hat. Wer sich jetzt auf eine Mission vorbereitet, ist besser in der Lage als jede frühere Generation, um vom ersten Tag der Mission an effektiv zu arbeiten. Aufgrund der Möglichkeiten, die Sie jetzt schon haben, sollten Sie sofort an die Arbeit gehen können, wenn Sie ankommen. Sie sollten schon wissen, wie man sich für den Geist bereit macht und Hilfe von ihm erlangt. Auch diejenigen, die gelernt haben, jeden Tag eifrig zu arbeiten, sind auf Mission viel glücklicher. Es macht mir viel Freude, Briefe von meinen Nichten und Neffen zu lesen, die auf Mission sind und mir von einzigartigen Herausforderungen und Möglichkeiten berichten. Ihre Briefe strotzen vor Lebenskraft und Freude. Sie schreiben über ihre Mission, als erlebten sie gerade das größte Abenteuer ihres Lebens. Diese Begeisterung, anderen das Evangelium nahezubringen, muss auch nach der Mission anhalten. Wer ein großartiger Missionar war, möchte sicher nicht seine missionarischen Fähigkeiten aufs Abstellgleis schieben. Da Sie alleinstehend sind und noch nicht für eine Familie sorgen müssen, sind Sie ideal dafür geeignet, weiterhin Ihren Mitmenschen das Evangelium nahezubringen. Jeder von ihnen hat Freunde oder Angehörige, die noch nicht zum Evangelium bekehrt sind und Gott nicht so kennen, wie sie es sollten. In fast jeder Gemeinde, fast jedem Zweig der Kirche gibt es Listen von Menschen, die aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr kommen, um in der Abendmahlsversammlung ihre Bündnisse zu erneuern. Ihre Hilfe wird dringend gebraucht, um sie zurückzubringen. Sie können in Ihren Berufungen mit Freunden oder allein die Initiative ergreifen, um das Evangelium zu predigen und somit diejenigen zurückzubringen, die nicht mehr kommen. Ein Beispiel für diese Art von Missionsarbeit habe ich als junges Mädchen in Brasilien erlebt. Mein Vater war dort Missionspräsident. Ein paar Wochen, nachdem eine unserer brasilianischen Missionarinnen ihre Mission beendet hatte, sagte sie meinem Vater, sie werde wahrscheinlich nie eine Familie in der Kirche haben, weil es an ihrem Wohnort keine männlichen, alleinstehenden Mitglieder der Kirche gebe. Ihr Missionspräsident sagte, Sie haben gerade eine Mission erfüllt. Sie haben Menschen belehrt und zum Evangelium bekehrt. Waren Sie eine gute Missionarin? Ja, antwortete sie. Besitzen Sie immer noch die notwendigen Fähigkeiten und den Geist, um anderen das Evangelium nahezubringen? Ja, bestätigte sie. Dann schlage ich vor, dass Sie an Ihren Heimatort zurückkehren. Suchen Sie die Orte auf, wo sich gute, achtbare junge Menschen aufhalten. Halten Sie einen Ausschau nach einem Mann, der wie ein Missionar oder ein zukünftiger Bischof aussieht. Freunden Sie sich mit ihm an, lassen Sie ihn am Evangelium teilhaben und bekehren Sie ihn. Vielleicht finden Sie auf diese Weise den Mann fürs Leben, sagte er. Sie lernte an ihrem Wohnort einen Mann kennen, der ein achtbarer, guter Mensch war. Sie freundete sich mit ihm an und erzählte ihm vom Evangelium. Er ließ sich taufen. Später entwickelte sich echte Liebe zwischen ihnen und sie heirateten im Tempel. Er wurde tatsächlich Bischof, später Pfarrpräsident, Missionspräsident und Tempelpräsident. Damit will ich nun nicht sagen, dass dies die Zauberformel dafür ist, wie man einen Ehepartner findet. Bitte denken Sie daran, wie es auch diese brasilianische Schwester getan hat, dass die Propheten ihnen wiederholt ans Herz gelegt haben, ihren Ehepartner nur unter den würdigen Mitgliedern der Kirche zu suchen. Mit dieser Geschichte will ich nur veranschaulichen, dass Sie wahrscheinlich gute Freunde finden, mit denen Sie sich an den Segnungen des Evangeliums erfreuen können, wenn Sie nach Ihrer Mission weiterhin das Evangelium verbreiten. Und diese neuen Mitglieder gehören dann zu der Gruppe, in der Sie vielleicht einen Ehepartner finden. Wenn Sie sich im Rahmen Ihrer Berufungen gebeterfüllt zusammentun, als JAE-Gruppe in der Gemeinde, als Institutsgruppe, in den Gremien der FAV und des Priestertums, können Sie unter der Leitung der Priestertumsführer Missionsaktivitäten planen und durchführen. Sie sind jetzt alt genug und reif genug, die Führung zu übernehmen, um solche Aktionen zu planen und zu organisieren. Die Kirche braucht ihre Energie bei dieser wichtigen Arbeit. Viele Kinder unseres himmlischen Vaters brauchen die Evangeliumsbotschaft und kennen die Wahrheit noch nicht. Sie besitzen die notwendigen Fertigkeiten und das Zeugnis, um anderen das Evangelium nahezubringen. Sie besitzen die notwendigen Fertigkeiten und das Zeugnis, um das Werk des Herrn voranzubringen. Sie wissen auch, wie Sie Antwort auf Ihre Gebete erhalten und erfahren, was der Herr von Ihnen erwartet. Wenn Sie andere am Evangelium teilhaben lassen, wird der Geist mit Ihnen sein und Sie in all den wichtigen Entscheidungen leiten, die Sie treffen, denn der Geist begleitet uns immer, wenn wir die Wahrheit lehren und davon Zeugnis geben. Wenn Sie anderen in Ihrem Alter das Evangelium nahebringen, entwickeln Sie gute Freundschaften und haben positive soziale Kontakte. Da Sie neue Menschen kennenlernen und neue Freunde finden und der Geist mit Ihnen arbeitet, ist es auch wahrscheinlicher, dass Sie einen Ehepartner finden, mit dem Sie eine ewige Familie gründen. Drittens, wirken Sie bei der Tempelarbeit und der Genealogie mit. Sie sind bestens dafür geeignet, bei der Tempelarbeit und der Genealogie mitzuwirken. Als junge Männer und junge Damen hatten Sie den Auftrag, mit dem Programm Pflicht vor Gott bzw. Mein Fortschritt zu arbeiten. Sie wissen ja, dass auf diesen Broschüren ein Tempel abgebildet ist. Der Grund dafür ist, dass die erste Präsidentschaft den Tempel als Symbol für die Jugend der Kirche ausgewählt hat. Ich frage alle jungen Frauen, die das Medaillon erhalten haben, ist der Tempel für sie immer noch ein Symbol? Sind ihre Augen immer noch auf den Tempel gerichtet? Diese Frage richte ich auch an die Männer. Sie wissen, dass im Laufe der Jahrhunderte viele Menschen gestorben sind, ohne vom Evangelium gehört zu haben. Diese Menschen sind nahe und entfernte Verwandte von ihnen. Sie warten darauf, dass sie die nötige Forschungsarbeit tun, um die Familien zu verbinden und für sie die errettenden heiligen Handlungen zu vollziehen. Wer sich ein wenig mit Technik auskennt, kann viel zur Tempelarbeit und Genealogie beitragen. Es ist ganz offensichtlich, dass gerade Ihre Generation besonders dafür geeignet ist, weil sie über die technischen Kenntnisse verfügt, über diese Arbeit zu tun. Meine Großmama Bengeter hatte ein tiefes Zeugnis und spürte, wie sehr diese Arbeit drängt. Vor vielen Jahren, als sie 25.000 Namen ihrer Familie zusammentrug, musste sie jeden Namen von Hand in ein Formular eintragen. Wie dankbar wäre sie für einen Computer gewesen, der ihr geholfen hätte, genauer und effizienter zu arbeiten. Nun gehören zu ihren Nachkommen hunderte talentierte junge Menschen, die in der Lage sind, sie von dieser Seite des Schleiers aus zu unterstützen. Ihre Familie braucht ihre Hilfe. Ihre Gemeinde, ihr Zweig braucht ihre Hilfe bei dieser wichtigen Arbeit. Die meisten Tempel auf der Welt sind noch nicht ausgelastet. Der Herr hat verheißen, in ihr Herz die Verheißungen zu pflanzen, die den Vätern gemacht worden sind, und dass ihr Herz sich den Vätern zuwendet, damit die Erde bei seinem Kommen nicht völlig verwüstet wird. Ihre technischen Kenntnisse tragen zur Erfüllung dieser Prophezeiung bei, und ich hoffe, dass Sie spüren können, wie dringlich diese Arbeit ist. Sie wurden in dieser Zeit geboren, um bei der Tempelarbeit und Genealogie mitzuwirken. Wer bei der Tempelarbeit und Genealogie mitwirkt, kann auch persönliche Segnungen erhalten. Dazu gehört, dass Sie einen Tempelschein erhalten können, einen Ausdruck Ihrer Würdigkeit vor dem Herrn. Ein Tempelschein ist tatsächlich ein Zeichen für Gehorsam. Wenn Sie gemeinsam mit Gleichaltrigen bei dieser Arbeit mitwirken, wissen Sie, dass auch diese würdig sind. Eine Begebenheit, die veranschaulicht, wie wichtig der Tempelschein ist, wurde in unserer Familie oft erzählt. Als junge, alleinstehende Erwachsene tanzte eine meiner Schwestern einmal bei einem Tanzabend mit einem Mann, den sie gern besser kennenlernen wollte. Als sie wieder zu Hause war, erzählte sie meiner Mutter von ihm. Meine Mutter war skeptisch und sagte, man könne unmöglich wissen, ob es ein guter Mann sei, wenn man nur mit ihm getanzt habe. Da erwiderte meine Schwester, er hat einen Tempelschein, er muss also ganz in Ordnung sein. Mutter fragte, woher weißt du, dass er einen Tempelschein hat? Hast du ihn beim Tanzen gefragt? Und, hast du auch einen Tempelschein? Meine Schwester lachte und sagte, nein, aber er sprach davon, dass er mit einem ehemaligen Mitarbeiter aus seiner Missionszeit morgen in den Tempel gehen wolle. Und dafür brauchte er einen Tempelschein. Ganz bewusst fragte meine Mutter, warum ist es so wichtig, das zu wissen? Meine Schwester antwortete, wenn ich weiß, dass ein Mann einen Tempelschein hat, dann weiß ich, dass er das Wort der Weisheit hält, den Zehnten zahlt, die Versammlungen besucht, sein Priestertum ehrt und die Führer der Kirche unterstützt. Und ich weiß, dass er ein Zeugnis vom himmlischen Vater und von Jesus Christus hat. Wenn ich weiß, dass ein Mann einen Tempelschein hat, muss ich eine Menge Fragen gar nicht erst stellen. Für mich ist der Tempelschein die Grundlage jeder Beziehung mit einem Mann. Und dann sehen wir weiter. Die erste Präsidentschaft hat kürzlich in einer Anweisung die Richtlinien dazu klargestellt, wem ein Tempelschein ausgestellt wird und wer sein Endowment empfangen soll. Es wurde erneut betont, dass es eine ernste Angelegenheit ist, das Endowment zu empfangen. Dieser Vorzug soll nur denjenigen eingeräumt werden, die ausreichend vorbereitet und reif genug sind, die dabei eingegangenen Bündnisse zu halten. Die erste Präsidentschaft hat auch bekräftigt, dass alleinstehende Erwachsene um die 20, die weder eine Missionsberufung erhalten haben, noch verlobt sind und die Ehe im Tempel schließen wollen, keinen Tempelschein für ihr eigenes Endowment erhalten sollen. Jedes Mitglied ab 12 Jahren kann jedoch einen Tempelschein mit eingeschränkter Geltung erhalten, um an Taufen für Verstorbenen teilzunehmen. Wenn Sie im Moment nicht würdig sind, einen Tempelschein zu besitzen, dann arbeiten Sie mit Ihrem Bischof oder Zweigpräsidenten daran, so bald wie möglich für einen Tempelschein bereit zu werden. Bitte verzichten Sie nicht auf dieses wichtige Dokument. Ich gebe Zeugnis von der Wirklichkeit des Sühnopfers und dass Sündenvergebung möglich ist, wenn man wahrhaft umkehrt. Sie können und sollen eifrig im Tempel arbeiten. Tempelarbeit und Genealogie, das ist Ihre Arbeit. Viel hängt von Ihnen ab. Die Kirche braucht Ihre Energie bei dieser wichtigen Arbeit. Sie sind diejenigen, die mit Ihrer Energie und Ihren Fähigkeiten so viel erreichen können. Wenn Sie bei der Tempelarbeit und der Genealogie mitwirken, können Sie sicher sein, dass der Geist Sie in allen Schwierigkeiten trösten und in allen wichtigen Entscheidungen, die Sie treffen, führt. Wenn Sie bei dieser Arbeit mitwirken, als Einzelne in der Gemeinde, in Ihrer Institutsgruppe, in der VV und in den Kollegien des Priestertums, entwickeln Sie gute Freundschaften und haben positive soziale Kontakte. Da Sie neue Menschen kennenlernen und neue Freunde finden und der Geist mit Ihnen arbeitet, ist es auch wahrscheinlicher, dass Sie einen Ehepartner finden, mit dem Sie eine ewige Familie gründen. Viertens, bereiten Sie sich auf Ihre Zukunft vor. Sie befinden sich in einem einzigartigen Lebensabschnitt. Bereiten Sie sich jetzt auf Ihre zukünftigen Aufgaben vor. Diesen Lebensabschnitt erleben Sie nur einmal. Genießen Sie ihn. Wenn alles seinen natürlichen Gang geht, werden die meisten von Ihnen ein Ehemann, eine Ehefrau werden. Sie werden ein Vater, eine Mutter sein. Sie werden Führer und Lehrer in der Kirche sein. Sie werden Arbeitnehmer sein und Arbeitgeber. Bereiten Sie sich auf diese Aufgaben vor. Natürlich sind viele von Ihnen gerade mit Ihrer Ausbildung beschäftigt. Die Propheten der letzten Tage haben Ihnen wiederholt geraten, sich so viel Bildung anzueignen, wie Sie nur können. Sie leben in einer zunehmend technisierten und hochentwickelten Welt. Bildung trägt dazu bei, dass Sie das Reich des Herrn aufrichten und für Ihre zukünftige Familie sorgen können. Da Bildung für die heranwachsende Generation so wichtig ist, wurde der ständige Ausbildungsfonds eingerichtet, von dem nun weltweit schon über 30.000 junge Menschen profitieren. Die Kirche hat auch viele Mittel in Religionsinstitute überall auf der Welt und in großartige von ihr betriebene Schulen und Universitäten investiert. Ich hoffe, Sie folgen dem prophetischen Rat, sich so viel Bildung und Ausbildung anzueignen, wie Ihnen möglich ist. Es stimmt, dass Sie besser in der Lage sind, in der Kirche zu dienen und das Reich des Herrn aufzurichten, wenn Sie eine gute Arbeitsstelle haben. Mütter und Väter sind bessere Eltern, wenn sie gebildet sind und wissen, wie man Probleme in der Familie löst und alle häuslichen Angelegenheiten weise regelt. Manche junge Frauen stehen gerade vor der Entscheidung, ob sie heiraten und eine Familie gründen oder eine berufliche Laufbahn einschlagen sollen. Sie sind intelligent und qualifiziert und haben Möglichkeiten, von denen ihre Großmütter nicht einmal geträumt haben. Die Chance, Anerkennung zu gewinnen und sich auf der Bühne der Welt einen Namen zu machen, war nie größer. Aber ich hoffe, dass Sie die Segnungen Abrahams im Sinn haben, wenn Sie Ihre Entscheidungen treffen. Eine Heilige der letzten Tage soll wissen, dass sie ihre Rolle als Haupterzieherin und Lehrerin ihrer Kinder nicht delegieren kann, wie viele Leute sie auch damit beschäftigen mag, ihr mit dem Haushalt und den Kindern zu helfen. Als rechtschaffene Mutter braucht man alle Reserven, um den Bedürfnissen der Familie gerecht zu werden. Als Tochter Gottes, die Bündnisse mit ihm geschlossen hat, trägt jede von ihnen den wichtigen, unentbehrlichen, weiblichen Anteil an der Aufgabe, den Plan des Herrn zu erfüllen. Es ist jedem Menschen freigestellt, sich demütig und gebeterfüllt vorzubereiten und zu wählen, wie er seine beruflichen Möglichkeiten angehen will. Jede Entscheidung hat eine Folge. Sie können nicht alles haben und alles tun. Sie müssen bei Ihren Entscheidungen berücksichtigen, was von ewigem Wert ist. Hoffentlich ist Ihnen bewusst, dass kein Berufsweg nur eitel Sonnenschein ist. Jeder Beruf birgt seine eigenen Schwierigkeiten in sich. Viele Möglichkeiten, die uns heute in der Welt geboten werden, konkurrieren mit ewigen Zielen und Aufgaben. Viele Möglichkeiten können Sie dazu verleiten, erst später Kinder zu bekommen oder weniger Kinder zu bekommen. Viele Möglichkeiten können Ihnen die Zeit und die Kraft rauben, die Sie unbedingt brauchen, um sich ausreichend um Ihren Ehepartner und Ihre Kinder und um Ihre Aufgaben im Reich des Herrn zu kümmern. Das sind Entscheidungen, die Sie mit dem Herrn abmachen müssen. Er kennt die Wünsche Ihres Herzens und Ihre konkrete Situation. Entwickeln Sie in dieser Vorbereitungszeit selbst die richtigen Eigenschaften und achten Sie bei der Suche nach einem Ehepartner auf die richtigen Eigenschaften. Vor einiger Zeit hat Präsident Gordon B. Hinckley den jungen Männern gesagt, das Mädchen, das du heiratest, geht mit dir ein schreckliches Risiko ein. Alles wird sie dem jungen Mann geben, den sie heiratet. Er wird im Großen und Ganzen den Rest ihres Lebens bestimmen. Entwickeln Sie, die Männer, sich zu einem Menschen, der ein Mädchen bitten könnte, es mit ihm zu wagen? Dieselbe Frage kann ich auch den Frauen stellen. Der Mann, den sie heiraten, geht auch mit ihnen ein Risiko ein. In Abschnitt 25 des Buches Lehre und Bündnisse gibt der Herr den guten Rat, dass eine Frau ihrem Mann ein Trost sein soll mit lindernden Worten im Geist der Sanftmut. Sind Sie eine solche Frau? Sie haben großen Einfluss darauf, ob der Mann, den Sie heiraten, glücklich sein wird. Manche von Ihnen haben bereits jemanden gefunden, zu dem Sie sich hingezogen fühlen, zu dem Sie passen und der Eigenschaften besitzt, die Sie bewundern. Aber vielleicht haben Sie Angst davor, sich zu binden, weil Sie sich fragen, ob Sie nicht vielleicht morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr jemanden finden, der noch viel besser zu Ihnen passt. Da diese Entscheidung so wichtig ist, sind viele von Ihnen besorgt, ob Sie wirklich die richtige Entscheidung treffen. Die Beispiele dafür, wie man den Ehepartner auswählt, die uns in Filmen und Büchern gezeigt werden, sind keine große Hilfe. Darin wird diese Entscheidung oft dem Zufall oder dem Schicksal zugeschrieben, oder man erlebt einen magischen Moment. Es ist meist eine irrationale Darstellung. Plötzlich entdeckt man den einzig Richtigen, den Seelenverwandten. In Bezug auf sogenannte Seelenverwandte hat Präsident Spencer W. Kimball gesagt, Seelenverwandtschaft ist ein Märchen und eine Illusion. Sicher sind jeder junge Mann und jede junge Frau eifrig und gebeterfüllt darauf bedacht, einen Lebensgefährten zu finden, mit dem man das Leben so angenehm und harmonisch wie möglich verlaufen kann. Doch andererseits können fast jeder gute Mann und jede gute Frau miteinander eine glückliche und gute Ehe führen, wenn beide bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Die Propheten haben inspirierte Leitlinien verfasst, um ihnen zu helfen, einen Ehepartner zu finden. Vor 20 Jahren nannte Präsident Ezra Taft Benson einige Eigenschaften, auf die ein Mann bei einer Frau achten soll. Wir haben ein altes Video, in dem man ihn sprechen hören kann. Seine Worte sind noch immer wahr. Hören wir ihm zu.
Brüder, erwarten Sie nicht, dass Sie die vollkommene Partnerin finden. Seien Sie nicht so wählerisch, dass Sie die wichtigsten Eigenschaften einer Frau übersehen. Ein starkes Zeugnis, dass sie nach dem Evangelium lebt, Häuslichkeit, der Wunsch, eine Mutter in Zion zu sein, und dass sie sie bei ihren Priestertumsaufgaben unterstützt. Ein guter Maßstab, um festzustellen, ob eine Frau die richtige Partnerin ist, kann die Frage sein, ob man in ihrer Gegenwart die edelsten Gedanken hat, die besten Vorsätze fasst und ob man sich wünscht, man wäre besser, als man ist.
So Präsident Bensons Worte. Hören wir nun, was Präsident Hinckley den Frauen geraten hat.
Sie hoffen, den vollkommenen Mann zu finden. Doch den Mann, der vollkommen ist, möchte ich sehen.
Aim high.
Setzen Sie sich ein hohes Ziel. Aber nicht so hoch, dass Sie völlig daran vorbeischießen. Worauf es wirklich ankommt, ist, dass er sie liebt, dass er sie achtet, dass er sie ehrt, dass er ihnen völlig treu ist, dass er ihnen eine eigene Meinung zugesteht und ihnen erlaubt, ihre Talente frei zu entfalten. Er mag nicht vollkommen sein, aber wenn er freundlich und rücksichtsvoll ist, wenn er arbeiten und den Lebensunterhalt verdienen kann, wenn er ehrlich und glaubensvoll ist, dann bestehen gute Aussichten, dass sie keinem Irrtum erliegen und sehr glücklich werden.
Danke, Präsident Hinckley. Nun möchte ich Sie fragen, angenommen, Sie würden morgen heiraten, sind Sie vorbereitet, ein guter Ehepartner zu sein? Bringen Sie in Ihrer Ehe Eigenschaften mit, die Sie zu einem guten Partner machen? Besitzen Sie gute kommunikative Fähigkeiten? Können Sie gut Probleme lösen? Besitzen Sie die Fertigkeiten, die nötig sind, um in der Familie eine Atmosphäre zu schaffen, wo etwas wachsen kann? Haben Sie genügend Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe, um eine Ehe zu gestalten, die Bestand haben und gedeihen wird? Nun richte ich als Tante, die offen zu Ihnen spricht, einige Worte an die Männer. Hoffentlich ist Ihnen bewusst, dass keine achtbare Frau von schmutziger Wäsche, unangenehmen Gewohnheiten oder einer schlampigen Erscheinung angetan ist. Ja, eine rechtschaffene Frau liebt sie natürlich für ihre Innenwärtere. Aber ihr ist sicher viel daran gelegen, dass sie gute Manieren an den Tag legen und sie rücksichtsvoll behandeln. Sie sollen auch wissen, dass sie keine Partnerin finden werden, die unbekümmert über Egoismus hinwegsieht. Bitte denken Sie daran, dass es keine rechtschaffene Tochter Gottes gibt, die bereitwillig toleriert, dass der junge Mann, mit dem sie ausgeht und den sie heiratet, sich mit Pornografie beschäftigt. Ja, wenn eine junge Frau irgendeinen Hinweis darauf erhält, dass der junge Mann, an dem sie interessiert ist, sich in irgendeiner Form mit Pornografie beschäftigt, dann würde ich ihr sagen, dass sie das als rote Ampel betrachten soll, die ihr signalisiert, die Beziehung zu beenden. Ihr Männer, jetzt ist es an der Zeit, rechtschaffene und achtbare Gewohnheiten und christliche Eigenschaften zu entwickeln, die für Ihre zukünftige Ehe und Familie ein Segen sein werden. Nun spreche ich zu den Frauen als Tante, die sie liebt. Es gibt keinen Zauberprinzen, der von unreinen oder unangenehmen Gewohnheiten oder von einem nachlässigen Aussehen angetan ist. Ja, ein rechtschaffener Mann liebt sie für ihre inneren Werte. Aber sicher ist er noch dankbarer für eine Frau, die auf eine gepflegte Erscheinung achtet und auch in ihrer Umgebung Sauberkeit und Schönheit schätzt. Ein rechtschaffener Mann fühlt sich zu einer Frau hingezogen, die eine positive Ausstrahlung hat. Auch wird kein rechtschaffener Priestertumsträger bereitwillig tolerieren, dass seine Frau sich mit Pornografie abgibt oder davon angetan sein, dass sie ihren kostbaren Körper zur Schau stellt, indem sie enge oder sonstige unanständige Kleidung trägt oder sich in unangemessen verhält. Außerdem bin ich noch nie einem Mann begegnet, der an theatralischen Gefühlsausbrüchen oder Wutanfällen gefallen findet. Es gibt keinen Partner, der unbekümmert über Egoismus hinwegsehen wird. Jetzt ist die richtige Zeit, rechtschaffene und achtbare Gewohnheiten und christliche Eigenschaften zu entwickeln, wie Güte und Langmüte, die für Ihre zukünftige Ehe und Familie ein Segen sein werden. Bitte begreifen Sie, was ich eben gesagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie Ihre Unvollkommenheiten und Schwächen in die Ehe mitnehmen und sie dort eher noch verstärkt werden. Wenn Sie nicht heute noch heiraten, dann haben Sie noch Zeit, schlechte Gewohnheiten abzulegen und gute Gewohnheiten und Eigenschaften zu entwickeln, die für Ihre Ehe und Ihre Familie ein Segen sein werden. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, es lohnt sich, nach vorn zu schauen, eine Richtung einzuschlagen und zumindest teilweise vorbereitet zu sein, wenn der Augenblick der Entscheidung da ist. Die meisten von Ihnen werden einmal Eltern sein, die ein rechtschaffenes Zuhause für ihre Kinder schaffen. Als ich jung war, sagte mir meine Mutter, dass ich, solange ich noch alleinstehend war, lernen müsste, wie man sich um ein Leben und ein Zimmer kümmert, damit ich vorbereitet wäre, mich einmal um mehrere Leben und mehrere Zimmer zu kümmern. Im Buch Lehre und Bündnisse beschreibt der Herr ein Zuhause, das vom Geist erfüllt ist. Es soll ein Haus des Betens sein, ein Haus des Fastens und ein Haus des Glaubens. Es soll ein Haus sein, in dem der Geist des Herrn wohnen kann, wo nichts Unreines eingelassen wird, und ein Haus des Lernens, wo man sich mit den besten Büchern befasst, wozu auch die Heiligen Schriften gehören. Das führt zu der Frage, ist das Haus oder das Zimmer, in dem Sie derzeit leben, so ein Haus? Beten Sie, fasten Sie, lesen Sie die Heiligen Schriften in Ihrem Zimmer? Herrscht dort Ordnung oder ein Durcheinander? Lassen Sie Unreines hinein über Filme, Bücher oder das Internet? Erfüllen Sie Ihr Zuhause mit dem, was aufbaut, was am besten ist? Ist Ihr jetziges Zuhause ein Ort, wo der Geist des Herrn wohnen kann? Darüber hinaus sollten Sie einige wichtige Fertigkeiten entwickeln, die Ihnen helfen, ein guter Vater, eine gute Mutter zu werden und ein glückliches Zuhause zu schaffen. Dazu gehören beispielsweise das Kochen, das Putzen und das Reparieren von kaputten Gegenständen. Auch der kluge Umgang mit Geld ist für eine glückliche Ehe entscheidend. Dazu gehört auch, dass man gründlich überlegt, inwieweit man Ausbildungskredite in Anspruch nimmt. Präsident Hinckley hat gesagt, nichts erzeugt in einer Ehe mehr Spannungen als drückende Schulden. Zu ihrer Vorbereitung auf Ehe und Familie gehört auch, dass sie sich schon jetzt einen guten Umgang mit Geld angewöhnen, damit sie, wenn sie heiraten, ihr gemeinsames Leben ohne große finanzielle Belastungen beginnen können. Sie sind jetzt erwachsen und wissen, wie man selbst Verantwortung übernimmt. Ich hoffe, Sie machen das Beste aus der kostbaren Zeit, die Sie jetzt zur Verfügung haben, um sich auf Ihre Zukunft vorzubereiten. Wenn Sie sich ausreichend auf Ihre künftigen Aufgaben vorbereiten, werden Sie den Geist bei sich haben, der Sie in Ihren wichtigen Entscheidungen führt. Wenn Sie sich auf Ihre Zukunft vorbereiten, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie die Freundschaften entwickeln, die Ihnen helfen werden, jemanden zu finden, den Sie im Tempel heiraten und mit dem Sie eine ewige Familie gründen werden. Nun, meine lieben Nichten und Neffen, meine Angehörigen, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie mir am Herzen liegen und ich Vertrauen in Sie habe. Viel hängt von Ihnen ab. Sie haben immer wieder von Ihrer Verantwortung gehört, nach den Segnungen Abrahams zu trachten, wozu auch die Gründung einer ewigen Familie gehört. Ich bitte Sie eindringlich, die Ehe und das Kinderkriegen nicht unnötig aufzuschieben. In diesem Moment warten tapfere Geistkinder darauf, dass sie in eine glückliche, gesiegelte Familie hineingeboren werden. Sie befinden sich in dem Lebensabschnitt, in dem sie nach den Segnungen Abrahams trachten sollen. Die Ehe aufzuschieben, bis sie ein anderes Ziel erreicht haben, wie wichtig es in den Augen der Welt auch sein mag, führt nur dazu, dass sie anfälliger werden für unsittliches Verhalten, das ihre Chancen, diese Segnungen zu empfangen, gefährden kann. Bitte setzen Sie sich nicht dem Risiko der Versuchung aus, indem Sie diesen natürlichen und wichtigen Schritt, der Teil Ihres ewigen Fortschritts ist, aufschieben. Wenn Sie einmal die Entscheidung getroffen haben, wen Sie heiraten möchten, brauchen Sie vor allem Glauben. Darauf zu warten, dass man andere Ziele erreicht, beispielsweise eine bessere Ausbildung, mehr Geld oder mehr materiellen Besitz, bevor man heiratet, verzögert nur die verheißenen Segnungen. Ich habe heute Abend zu Ihnen gesprochen als Tante, die Sie liebt. Wahrscheinlich haben Sie auch von Ihren Tanten und Onkeln Rat erhalten. Ich bin sicher, dass sich Ihre Priestertumsführer, Ihre Lehrer und Berater für Ihre Zukunft interessieren. Ich hoffe, dass Sie in diesem wichtigen Lebensabschnitt auch auf den Rat Ihrer rechtschaffenen Eltern hören, die in Ewigkeit für Ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Präsident Monson hat gesagt, wenn Sie eine Entscheidung von so großer Tragweite treffen wie die, wen Sie heiraten, schlage ich vor, dass Sie auch Ihre Eltern um Hilfe bitten. Nehmen Sie sich Zeit, sich ihnen anzuvertrauen, denn sie werden Sie nicht im Stich lassen. Sie lieben Sie sehr und wollen für Ihre kostbare Tochter, Ihren tapferen Sohn, das Beste und die größten Verheißungen der Ewigkeit. Ich habe heute Abend über vier Schlüssel gesprochen, die Ihnen helfen können, die Tür zu diesen Segnungen aufzuschließen. Sie können und sollen Ihren Mitmenschen dienen. Sie können und sollen andere am Evangelium teilhaben lassen. Sie können und sollen Erretter auf dem Berg Zion werden, indem Sie bei der Tempelarbeit und der Genealogie mitwirken. Und Sie können und sollen alles tun, was Sie können, um sich auf Ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Ihr Engagement in diesen vier Bereichen, die ich beschrieben habe, wird Ihr Leben lang Ihren Glauben und Ihr Glück vermehren. Sie zeichnen sich dadurch als Jünger Christi aus, stärken Ihre zukünftige Ehe und Familie und ermöglichen dem Geist, bei Ihnen zu sein. Wenn Sie sich in diesen Bereichen engagieren, für sich allein, mit Ihren Freunden, in den Kollegien oder in der FFH oder als Institutsgruppe, dann bauen Sie Freundschaften und Beziehungen auf, die Ihnen helfen, sich an den richtigen Orten aufzuhalten und mit den richtigen Menschen das Richtige zu tun. Dadurch ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie jemanden kennenlernen, den Sie einmal heiraten werden. Ich bezeuge, dass diese Kirche von Aposteln und Propheten geführt wird, die die Angelegenheiten des Herrn in aller Welt beaufsichtigen und leiten. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi ist wahr. Weil es wahr ist, hängt sehr viel von ihnen ab, der heranwachsenden Generation. Als Tante, die sie liebt, hoffe ich, dass sie wie Abraham Nachfolger der Rechtschaffenheit sind, dass sie nach den Segnungen der Väter trachten, indem sie Tempelbündnisse schließen und eine ewige Familie gründen und dadurch mehr Erkenntnis, Glück, Frieden und Ruhe finden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Since all the batteries unfurled, the nations now will come.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir heute Abend hier zusammen sein können, auf der ganzen Welt, um die Worte von Sister Beck zu hören. Wir sind so dankbar für sie und ihre Sorge für jeden von uns. Wir sind dankbar für den Geist, den wir heute spüren konnten. Bitte hilf uns, dass wir dieses Gefühl mit in unser Leben nehmen können, dass es uns hilft, den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen, sodass wir dir und unseren Mitmenschen dienen können. Hilf uns, dass wir uns daran erinnern können, was wir heute gelernt haben. Zeig uns Wege, wie wir unser Zeugnis mit unseren Mitmenschen teilen können. Wir sind so dankbar für alles, womit wir gesegnet sind, und sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
This is the German language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you're experiencing technical difficulties, please call the number listed in your operator instructions. Dies ist der deutsche Sprachkanal der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.